NDR Info. Redezeit.
Ganz herzlich willkommen zu einer frühen Redezeit heute Abend, denn später machen wir hier natürlich Platz für die Champions League. Eine kompakte Stunde liegt vor uns und es gibt heute Abend wirklich viel zu besprechen. Es geht nämlich um Zahlen und die machen vielen Sorgen, die lösen Ängste aus. Es geht um Kriminalität. 5,5% mehr Verbrechen in Deutschland. So haben wir die Statistik gestern verstanden. So viele wie seit 8 Jahren nicht mehr. Was ist da los? Unsere Frage. Schon bevor die jährliche polizeiliche Kriminalstatistik gestern veröffentlicht wurde, war die Empörung ja groß. Die Debatte läuft. Die kurze Zusammenfassung: mehr Gewalttaten, mehr junge Straftäter. Der Anteil ausländischer Tatverdächtiger ist auch deutlich gestiegen. Also darüber wollen wir reden mit Ihnen. Schön, dass Sie mit dabei sind, entweder hier bei NDR Info am Radio oder in unserem Livestream auf ndr.de. Am Mikrofon ist Susanne Stichler. Ja, Einbrüche, Gewalt, all das zusammen sorgt bei vielen für Unsicherheit. Wie aber sind diese Zahlen tatsächlich einzuordnen? Was folgt daraus? Wie schauen Sie drauf? Haben Sie Sorgen, Fragen, eigene Geschichten? Dann rufen Sie uns gerne an unter der Nummer 08000 441777. Ihre Redezeit über ein wirklich brisantes Thema. Und wir haben uns vorab in Hamburg mal umgehört.
Ich glaube schon, dass das auch ein Thema ist, dass die Leute immer weniger Geld verdienen auch, ne? Dass das einfach ein Grund ist, warum Kriminalität für viele da so ein kleiner Ausweg auch ist vielleicht.
Ich traue keiner Statistik, die du nicht selber erstellt hast. Wir stehen vor den Wahlen, nicht nur in Hamburg irgendwann, sondern auch in 3 anderen Bundesländern, wo leider die Rechten regieren wollen. Und die schlachten das natürlich für sich aus.
Klar hat man da irgendwie nicht so ein tolles Gefühl. Man hört sehr viel, dass irgendwie gerade gegenüber LGBTQI+-Menschen doch irgendwie auch die Gewalt zunimmt. Das macht mich natürlich sehr besorgt und das macht kein gutes Gefühl.
Also ich hätte eben gedacht, dass das Leben für meine Töchter besser werden würde, dass das Mädchen eben nicht mehr einfach so angefasst und angesprochen werden, aber das ist überhaupt nicht passiert. Das Gegenteil ist der Fall. Es scheint mir wieder total auf dem Vormarsch zu sein, dass man als Junge oder Mann denkt, man ist der Boss.
Die kommen zur Polizei und werden immer wieder freigelassen. Dass die dann auch bestraft werden, dass sie wissen, was sie getan haben, dass man das nicht darf.
Sagt natürlich auch was über arm und nicht so arm bei der Kleinkriminalität. Also die Polizei ist ja zum Teil völlig unterbesetzt. Andererseits ist es auch so, dass man arme Menschen nicht zu arm werden lassen darf. Also man muss dafür sorgen, dass sie auch ein auskömmliches Leben führen können.
In meinem Umfeld habe ich es schon erlebt, es sind die persönlichen Sachen, die gestohlen wurden und die fehlen. Und dann ist in den persönlichen Sachen, die man liegen gelassen hat, herumgewühlt worden. Man hat zum Kummer auch noch die Arbeit.
Also viele auch unangenehme Erfahrungen, viele Sorgen haben wir gehört. Ich begrüße jetzt ganz herzlich unsere Gäste hier bei uns im NDR Info-Studio bei der Redezeit, Professorin Bärbel Bongartz. Sie ist Kriminologin an der Internationalen Hochschule hier in Hamburg. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Und Falk Schnabel ist bei uns Polizeipräsident in Hamburg.
Guten Abend.
Jetzt ist ja seit gestern viel über diese Zahlen diskutiert worden, die jetzt in der Welt sind. Vielleicht müssen wir zu Beginn unserer Sendung einfach mal hinter diese Zahlen noch mal gucken. Wir haben ja gelernt, das ist eine Statistik, die man ja mit Vorsicht genießen muss. Ist vielleicht schon zu zugespitzt, aber wie ordnen wir diese Zahlen ein? Frau Bongartz, möchten Sie vielleicht anfangen?
Es ist ja, wie Sie schon gesagt haben, schon viel darüber gesprochen worden. Und das Wichtigste, was man immer und immer wieder sagen muss, dass wir hier über eine Statistik reden, in der Tatverdächtige erfasst werden. Wir wissen überhaupt nicht, was die weitere juristische Bearbeitung, der weitere Gang der Dinge, wie der Ausgang sein wird. Wir wissen nicht, ob die Menschen verurteilt werden oder nicht. Das ist das, was die Polizei, was der Polizei bekannt geworden ist im Hellfeld durch Anzeigen, durch Ermittlungen. Das sagt diese Statistik aus. Das sind die Zahlen, nicht mehr und nicht weniger.
Und Hellfeld klären wir gleich zu Beginn auch noch mal ganz kurz. Hellfeld bedeutet, das sind die Taten, die man
von denen man
erwischt,
weiß.
Von denen man weiß. Die bekannt sind.
Genau, die entweder angezeigt wurden durch Privatpersonen, also das, was die Polizei, was der Polizei bekannt ist, was strafwürdig ist, strafbewehrt ist und was ausermittelt ist. Das ist das, was wir jetzt vorliegen haben.
In dem Vorwort zu dieser Statistik, da steht der schöne Satz, das ist eine Annäherung an die Realität. Also nur eine Annäherung, Herr Schnabel?
Ja, tatsächlich nur eine Annäherung. Ich kann das unterstreichen, was Frau Bongartz gesagt hat. Wir müssen auch noch berücksichtigen, bestimmte Straftaten werden in der PKS oder polizeilichen Kriminalstatistik nicht erfasst. Das sind zum Beispiel bestimmte Steuervergehen. Es sind auch Straftaten, die unmittelbar bei der Staatsanwaltschaft angezeigt werden, nicht dabei. Also tatsächlich eine Annäherung, nicht mehr und nicht weniger.
Jetzt haben wir aber die Debatte. Wir haben es ja auch gestern, auch heute noch mal in den Kommentaren, auch kurz vor unserer Sendung aus dem Bundestag noch mal die Töne dazu gehört. Wenn wir jetzt mal auf Hamburg gucken, noch mal ganz kurz. Da sind die Zahlen ja noch drastischer. Knapp 11% Anstieg der Zahlen, 50% von nicht-deutschen Tätern, so knapp
Knapp bei.
Wie ist das zu erklären? Wenn Sie jetzt draußen auf der Straße den Hamburgerinnen und Hamburgern das erklären müssen, wie machen Sie das?
Nun, wir haben es ja in der Pressekonferenz im Februar schon einmal, als wir die Zahlen vorgestellt haben, unsere Erklärungsansätze vorgestellt.
Muss man kurz dazu sagen, dass Sie sehr früh diese Statistik schon veröffentlichen, was jetzt im Prinzip im Bundes...
Genau, also die Bundes-PKS setzt sich ja zusammen aus den Daten der Landeskriminalämter. Hamburg ist traditionell immer sehr, sehr früh dabei, die Zahlen auch für Hamburg dann zu veröffentlichen. Und wenn dann der Bund alles zusammen hat, kommt dann jetzt, wie jetzt geschehen, die Statistik für ganz Deutschland.
Und gut, nochmal zu der Erklärung. Also das ist ja schon ein drastischer Anstieg, wenn man die Zahlen alleine betrachtet.
Ja, vielleicht bevor wir zur Erklärung kommen, lassen Sie mich die Zahlen einmal darstellen und auch einordnen. Wir hatten ja historische Tiefststände 2021, 2022, sicherlich wegen der Corona-Pandemie. Dann ging es 2022 etwas hoch und wir haben jetzt mit unseren 234.000 Straftaten, die wir bei der Polizei in Hamburg 2023 festgestellt haben, einen Anstieg gegenüber 2022 von knapp 11%, Sie hatten es gesagt. Wenn wir uns aber anschauen, im langjährigen Vergleich bewegen wir uns in etwa mit den Zahlen zwischen 2016 und 2017. Und davor hatten wir teilweise deutlich höhere Zahlen.
Also würden Sie sagen, das ist alles noch im Rahmen und erschreckt jetzt nur?
Naja, ich will hier auf gar keinen Fall etwas beschönigen. Ein Anstieg der von uns gemessenen Kriminalität ist niemals schön. Ich möchte jetzt nur davor warnen, aus der Zahl 11% jetzt daraus zu schließen, oh je, in Hamburg ist aber alles ganz furchtbar geworden. Wir müssen nämlich auch noch etwas anderes sehen. Die Kriminalstatistik misst ja nur die absoluten Zahlen erstmal, die Gesamtstraftaten. Wenn man sie aber ins Verhältnis setzt zur Bevölkerung, in dem Fall im Verhältnis zur Bevölkerung in Hamburg, wenn man sich also fragt, wie kriminell in Anführungszeichen ist also Hamburg, kommen wir dazu, dass wir im langjährigen Vergleich sogar eine absteigende Tendenz haben, auch wenn diese sogenannte Kriminalitätshäufigkeitszahl auch gegenüber 22 etwas angestiegen ist.
Das ist auch die gefühlte Kriminalität. Das wird, glaube ich, heute auch nochmal Thema sein. Wir wollen auch nochmal auf die anderen Aspekte gleich gucken. Ich würde nochmal Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Nummer geben, 08000441777. Schildern Sie Ihre Erfahrungen, vielleicht auch Ihre Fragen, Ihre Sorgen, Ihre eigenen Geschichten. Und es hat uns auch eine Mail erreicht von Juliana aus Hamburg. Und ihr bereitet diese Statistik Sorgen. Sie sagt, auch der Aufenthalt im öffentlichen Raum und im ÖPNV wird zunehmend gefährlicher. So erlebt sie das. Respektloses bis aggressives Verhalten. Ich muss leider sagen, sie schreibt sie weiter, gerade von Personen mit Migrationshintergrund. Das nimmt drastisch zu. Wenn man um Rücksicht bittet, wird man beschimpft, gerne auch als rassistisch. Das ist eine von vielen, die uns erreicht haben. Ja, dieses Gefühl, die gefühlte Unsicherheit auch im ÖPNV, dass Menschen, die vielleicht auch anders aussehen, aufhören. Wie gehen Sie damit um? Was sagen Sie dieser Schreiberin?
Also zunächst mal würde ich Herrn Schnabel auch noch mal zustimmen, dass es jetzt überhaupt nicht darum geht, dass man irgendwas beschönigt oder so tut, als wenn nichts wäre, sondern es muss jetzt ja darum gehen, aufmerksam mit Bedacht und differenziert zu gucken, wie wir mit diesen Zahlen umgehen und die eben ins richtige Verhältnis setzen. Und dazu gehört auch, dass solche Zahlen natürlich Kriminalitätsfurcht weiter bedienen und befeuern. Die Menschen haben Angst. Und ich denke, man sollte dies auch sehr ernst nehmen, dass die Leute sich bedroht oder unwohl fühlen. Und wenn sie jetzt den öffentlichen Nahverkehr ansprechen, ist es wirklich gefährlich oder ist es ein unangenehmes Gefühl? Ist es das Gefühl, dass man sich bedroht fühlt? Das müsste man vielleicht auch erstmal unterscheiden. Aber auch das will ich auf gar keinen Fall kleinreden. Wenn man sich unwohl und ängstlich fühlt, dann hat das eine Berechtigung. Auch das messen wir ja. Kriminalitätsfurcht kann man ja messen.
Und, steigt die an?
Ja, beziehungsweise es gibt dieses Paradox, dass die Leute an Orten Angst haben, wo man keine Angst haben muss und vielleicht umgekehrt. Also der Klassiker ist so der dunkle Wald oder nachts alleine auf dem Friedhof. Das ist sicher sehr unangenehm. Aber es gibt keinen Grund, Angst zu haben, dass man da Kriminalitätsopfer wird.
Aber ich glaube, wir sind uns da alle einig. Also die Ängste sind nicht verwerflich. Aber es ist natürlich die Frage, kann man diese Ängste abschwächen oder eben noch verstärken, was ja in der Debatte gerade so passiert.
Naja, ich glaube, wichtig ist, dass man einfach transparent macht und erläutert und erklärt, was es braucht, um ein tatsächliches Bild über die Kriminalität in Deutschland oder in Hamburg zu erlangen. Sie haben es gerade schon angesprochen, da geht es um tatverdächtigen Belastungszahlen. Das sind viel mehr Zahlen als die, die wir jetzt haben. Mhm. Es geht immer darum, das ins Verhältnis zu setzen, wie groß eine Stadt ist. Wir haben einen Zuwachs an Bevölkerung. Auch das muss man ins Verhältnis setzen. Und ich glaube, dass man damit schon viel Transparenz in diese Zahlen bringen kann und den Leuten vielleicht so ein wenig Ängste nehmen kann.
Mhm. Ich kann das nur unterstreichen. Auf der einen Seite haben wir die Zahlen und ich glaube, die Zuhörerin, die sich jetzt unwohl fühlt und eine Angst hat, dass hier etwas passieren könnte, die werden wir nicht damit beruhigen können, wenn wir sagen, die Straftaten sind ja aber jetzt um 20% gefallen oder ihr Risiko jetzt in dieser Bahn tatsächlich Opfer einer Beleidigung, einer Nötigung oder einer Körperverletzung oder eines Diebstahls zu werden, ist jetzt wahrscheinlich, wird davon nicht beeinflusst, ob die Gesamtkriminalität in Hamburg jetzt um 10% gestiegen oder gefallen ist. Wir müssen diese Ängste ernst nehmen und ich glaube, dieser Kriminalitätsfurcht, ob berechtigt oder nicht, können wir begegnen, indem wir Prävention leisten, indem wir auch als Polizei Präsenz zeigen.
Da ist ja auch in der Statistik aufgefallen, dass viele Kommentatoren gesagt haben, wenn man mehr kontrolliert, wird natürlich auch mehr angezeigt. Also das heißt, die Hamburg hat ja wirklich die Devise, Präsenz zu zeigen, mehr Polizei im öffentlichen Raum zu haben, um sichtbar zu sein. Aber da fällt natürlich wahrscheinlich auch mehr auf.
Ja, das ist in der Tat so. Ein Großteil unseres, wenn Sie so wollen, im Vergleich zum Bund, überproportionaler Anstieg an Gesamtstraftaten führen wir auf die sogenannte Kontrollkriminalität zurück, die mit einem Anteil von 25% einen Höchststand in Hamburg erreicht hat. Kontrollkriminalität bedeutet, das ist Kriminalität, die deswegen aufgedeckt wird, weil Polizei da ist, weil Polizei Präsenz gezeigt hat, weil man auch Polizei angesprochen hat. Nehmen Sie zum Beispiel Ladendiebstähle, Betäubungsmittelkriminalität und Erschleichen von Leistungen oder Hausfriedensbruch. Da haben wir tatsächlich ganz massive Anstiege, die wir auf unsere Präsenz zurückführen.
Mhm. Lassen Sie uns nochmal einen Gedanken auf die ausländischen Straftäter nochmal verwenden. Sie haben es gesagt, das ist, haben wir auch die Tage jetzt gehört, das ist ein drastischer Anstieg. Wie ist das zu erklären? Da gibt es ja immer diese Geschichte mit den unterschiedlichen Faktoren, die in dieser Gruppe einfach verstärkt sind. Vielleicht kann man das nochmal erklären. Was steckt da dahinter?
Also das Gefährliche im Moment, denke ich, ist einfach, wenn man darauf jetzt so den Fokus legt, wie das im Moment in der Debatte so ist, dann bedient das rassistische Ressentiments und das kann für den sozialen Frieden und für das Klima in Deutschland keine gute Idee sein, auf gar keinen Fall. Was Sie jetzt ansprechen, damit ist gemeint, man weiß eigentlich relativ genau, was so Faktoren sind, die dafür zuständig sind, dass ein Mensch im Laufe seines Lebens kriminell wird und das auch bleibt. Das ist ja auch immer das ganz Zentrale, wenn wir uns angucken, wie lange, also hat jemand eine kriminelle Karriere oder nicht, das weiß man relativ gut, ziemlich gesichert. Das ist auch die Studienlage seit Jahren eigentlich ganz klar. Und das sprechen Sie gerade an.
Genau, welche Faktoren sind das?
Das sind zum Beispiel Broken Home-Verhältnisse, also
ein Elternhaus, das sich nicht kümmert.
Ein Elternhaus, ein schwieriges Elternhaus, natürlich hat es auch immer mit Bildung zu tun. Schlechte schulische Leistungen, das sind Substanzmissbrauch, das sind alles Faktoren, die dazugehören. Schlechte soziale Anbindung oder Einbindung und natürlich, ja, was man so kriminelle Freundeskreise nennt, also wenn man in einer Peer Group, wie man dann sagt, sich bewegt, die kriminelles Verhalten zeigt. Das sind Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen.
Mhm. Sie können uns gerne anrufen, 08000 441 777, die Redezeit, das ist Ihre Redezeit. Mischen Sie sich ein, sagen Sie Ihre Meinung und der Falk hat jetzt auch eine Meinung. Wahrscheinlich auch ein Stichwort ist noch die Integration?
Genau, ich muss natürlich sagen, die Zahlen, insbesondere was den Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen und insbesondere bei der Gewaltkriminalität angeht, sind nicht zu beschönigen. Aber ich warne davor, und da kann ich Frau Bongertz nur zustimmen, daraus die falschen Schlüsse zu ziehen. Der Umstand, ob ich einen deutschen oder keinen deutschen Pass habe, ist nicht das entscheidende Kriterium dafür, ob ich kriminell bin oder nicht. Wir müssen sehen, die kriminogenen Faktoren, die Frau Bongertz gerade angesprochen hat, wozu natürlich auch fehlende soziale Bindung und eine prekäre Lebenslage gehören, finden wir nun mal bei zugewanderten Menschen häufiger als bei der deutschen Bevölkerung. Und das führt dazu, dass womöglich auch da mehr Kriminalität, jedenfalls im Verhältnis zum Bevölkerungsanteil, festgestellt wird.
Also das ist ja auch gestern nochmal deutlich gesagt worden. Also die wirtschaftliche Lage insgesamt hat die Kriminalität auch nach oben getrieben.
Also das weiß man auch aus Studien, dass man nennt das ja dann so Ängste, so diffuse Ängste auch um die wirtschaftliche Lage oder um den wirtschaftlichen Status durchaus kriminalitätsfördernd wirken. Übrigens nicht nur bei der viel zitierten Unterschicht, sondern durchaus auch in der Mittelschicht. Das weiß man, dass das so ist. Mhm. Da ist die Lage auch ziemlich klar. Mhm. Aber mir ist das auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass dieses monokausale Erklären Migration gleich Kriminalität, das darf man einfach nicht machen. Das ist gefährlich und das verleitet jetzt den einen oder anderen vielleicht dazu, die Zahlen so zu lesen und so zu interpretieren. Und das, denke ich, darf nicht passieren.
Aber das ist ja politisch im Prinzip auch gestern passiert, dass man gesagt hat, man muss noch stärker die Grenzen kontrollieren, man muss noch schärfer mit dem Gesetz, man muss ausweisen, wenn man Straftäter da hat. Ist das der falsche Fokus?
Naja, es hört sich auch alles immer so ein bisschen so an, als würde gar nichts passieren, als was da ja eben auch so anklang, die Polizei lässt dann immer alle laufen, das ist natürlich Quatsch. Also das klingt ja auch immer sehr so, als würden Strafverfolgungsbehörden oder die Justiz ihre Arbeit nicht machen oder als würde nichts geschehen. Das ist ja aber überhaupt gar nicht der Fall. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig.
Das stimmt. Also wir sind ein Rechtsstaat und ob jemand abgeschoben und zurückgeführt werden kann, ist eine Rechtsfrage. Und wenn die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, dann passiert das auch. Wir haben aber oftmals den Fall, dass Menschen ausreisepflichtig sind, aber faktisch nicht zurückgeschoben werden können in ihr Heimatland. Das ist Nummer eins. Oder womöglich sind die Papiere nicht da, dass dieses Land, welches auch immer, diese Personen nicht aufnimmt. Ich warne auch davor, jetzt zu sagen, okay, die Migration ist an allem schuld. Da würden wir uns es auch tatsächlich zu leicht machen, zu schauen, was sind die Ursachen von Kriminalität. Und wenn ich mir nochmal die Hamburger Zahlen anschaue, und da sind wir tatsächlich, Sie hatten es eingangs erwähnt, bei knapp 50% der Tatverdächtigen sind nicht deutsch. Das sind etwa 35.000 Menschen in 2023 in Hamburg gewesen. Wir haben auch mal geschaut, wie viele davon wohnen eigentlich in Hamburg. Das ist rund die Hälfte, also 17.500. Und wenn ich mir anschaue, dass wir knapp 400.000 Menschen in Hamburg haben, die keinen deutschen Pass haben, dann frage ich mich, was will ich denn damit? Wie soll ich denn jetzt unter diesen 400.000 die 17.500 finden, die ich vielleicht hätte abschieben können, um die Straftat zu verhindern? Also das ist wirklich sehr, sehr verkürzt.
08000 441777 ist unsere Nummer. Und zu diesem Thema hat Selene Lickfett geschrieben aus Düsseldorf. Sie hört uns da immer morgens, hat einen Beitrag gehört, der Aufruf zur Redezeit heute Abend. Und sie sagt, die Aussage, der Anteil der Ausländer ist gestiegen, sei undifferenziert. Es macht nun mal einen Unterschied, schreibt sie, ob dieser Anteil von 1-2% oder von 1-10% oder von 20-25% steigt. Zudem ist der Fokus auf diese eine Info aus der Statistik doch wieder eine Anfeuerung der AfD. Warum nicht stattdessen auf die gestiegene Kinder- und Jugendkriminalität fokussieren? Und das bringt mich genau zu diesem Thema, das ja auch gestern noch mal als drastisch und dramatisch angesprochen und kommentiert wurde. Die Kinder- und Jugendgewalt ist sehr deutlich gestiegen, wurde erklärt, zum einen mit Corona.
Also ja, Corona wird ja für vieles bemüht, weil Corona ist an ganz vielem schuld, stimmt ja wahrscheinlich auch, aber das ist mir auch zu wenig und auch viel zu kurz. Und dazu ist es auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir ja auf einem relativ hohen Niveau wieder sind, was dieses Phänomen angeht, dass das aber auch um die Jahrtausendwende noch mal ganz, mittlerweile nicht, aber doch deutlich anders ausgesehen hat. Ja. Das heißt, dass die Steigerung, die hat stattgefunden und das ist ganz sicherlich auch ein Anlass, zu gucken, woran das liegt. Ganz bestimmt ist das ein Anlass, danach zu schauen. Und vielleicht hat Corona auch einen Einfluss, weil eben soziale Bindungen eingeschränkt waren und so weiter. Aber das nur darauf zu rekurrieren, das ist mir deutlich zu kurz, denn wie gesagt, auch da gibt es natürlich mehrere Faktoren, die dafür Auslöser sein können, als das hier dargestellt wird.
Aber aus Polizeisicht so ein Nachholeffekt von einer Zeit, die ja nun wirklich eine im Nachhinein absurde Zeit war, wo wirklich alles zu war.
Das sind natürlich immer nachträgliche Erklärungsversuche. Dass Corona einen Effekt hatte, vielleicht auch jetzt noch hat, mag sein. Ich glaube, gerade bei Jugendkriminalität müssen wir berücksichtigen, ganz egal, auf welchem Niveau sie sich bewegt, oftmals sind es ja jugendtypische Straftaten, die sich auch innerhalb der Peer Group, also innerhalb der Jugendgruppen abspielt und sie ist üblicherweise episodenhaft. Nicht jeder, der mal als Jugendlicher eine kriminelle Tat begangen hat, einen Ladendiebstahl oder sich geprügelt hat oder so, wird später zum Berufsverbrecher. Ich glaube, bei gerade jugendlichen Straftätern müssen wir sehen, es gibt einen ganz, ganz kleinen Teil von Mehrfach Tatverdächtigen, die aber für einen großen Anteil der Jugendkriminalität verantwortlich sind. Und das sind die Leute, Intensivtäter, wo wir verstärkt hingucken müssen.
Mhm. Über das Hingucken können wir gleich noch reden. Ich möchte jetzt gerne Rüdiger Arndt mit in die Sendung holen. Er ruft an aus Winsen. Guten Abend, Herr Arndt.
Hallo, guten Abend. Ja, ich möchte noch anregen, dass bei dieser Debatte um die Kriminalität das ganz, ganz wichtig ist, dass das aufgeschlüsselt wird. Wo passiert was? Welche Gruppen sind das? Und in, zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Ladendiebstähle. Bei der Straßenumfrage hat man raus, da war sehr viel Diffuses dabei, sehr viel subjektives Empfinden. Mhm. Jetzt müsste man doch mal genau fragen, sind die Ladendiebstähle angestiegen? Welche Gruppen sind davon betroffen gewesen? Dann kommt die Frage, vielleicht, weil es den Leuten wirtschaftlich inzwischen schlechter geht. Das muss man ja auch erstmal rausfiltern. Aber ich finde es sehr hilfreich für die ganze Debatte, dass genau geguckt wird, wo sind die Zahlen angestiegen, in welchen Altersgruppen, bei welchen Delikten. Und dann kann man ja da, muss man ja da auch gezielt ansetzen.
Also Ihr Ansatz auch, um gegen Ängste im Prinzip entgegenzuwirken und nicht.
Sie haben ja dieses Beispiel gehört von der Dame aus der U-Bahn. Also ich bin selber Pendler, ich fahre jeden Morgen nach Hamburg rein. Der Hamburger Hauptbahnhof ist stark frequentiert von Polizei. Das Sicherheitsgefühl ist angestiegen, weil man einfach viel mehr Polizeigruppen sieht. Die gehen ja in Dreier- und Vierergruppen durch den Bahnhof. Nichtsdestotrotz, wenn Sie in die Vorortzüge fahren, da werden Sie auf den Bahnsteigen angebettelt. Es kommen Leute rein, die Pfandflaschen aus den Zügen holen, die Mülleimer ausleeren. Das sind ja jetzt alles noch keine Delikte, aber das Gefühl, wenn man so da so steht, dann kommen Leute rein, wo man denkt, oh Gott. Aber im Grunde genommen haben die jetzt ja weiter nichts gemacht. Es ist nur so, wir müssen genau gucken, wo sind die Kriminalitätssachen angestiegen. Da muss man ansetzen. Das ist mein Vorschlag. Genauer analysieren, konkreter werden. Und das subjektive Gefühl in der U-Bahn, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Da gibt es sicherlich Sachen, wo man vielleicht angepöbelt wurde oder vielleicht so angeschubst wurde. Mhm. Wenn das nicht zur Anzeige kommt, ja, dann breitet sich das Gerücht, oh Gott, U-Bahn fahren ist ja so furchtbar. Ist es in Wirklichkeit ja auch, ist ja gar nicht so schlimm. Aber man muss auch gucken in der Stadt, in welchen Bereichen passieren denn solche Sachen?
Mhm. Können wir gleich nochmal darauf eingehen, Herr Arndt? Ich würde diesen Gedanken nochmal an Frau Bongartz weiterreichen. Dieses Gefühl, haben wir ja am Anfang der Sendung schon mal angesprochen, dieses Gefühl, da ist mit Fakten schwer gegenzuarbeiten. Aber was er gerade über den Bahnhof erzählt hat, da würden andere sagen, da fühle ich mich eben unsicher. Da laufen Menschen rum, denen ich eigentlich nicht begegnen möchte. Das ist aber noch keine Straftat. Hat er ja, das ist ja der Punkt, der, glaube ich, da ganz interessant ist.
Ganz genau. Also zwei Dinge. Zum einen, ich verstehe das und ich fühle mich da ganz bestimmt auch unwohl mit, aber das ist halt keine Straftat. Dass das ein interessant wäre ja vielleicht eher die Frage, warum haben Menschen, weil ein anderer Mensch eine Flasche aus einem Mülleimer nimmt, eigentlich Angst, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens werden? Das ist ja vielleicht so eine interessante Frage. Das hängt ja eigentlich überhaupt nicht zusammen. Mhm. Insofern, das sind ja keine Straftaten. Das ist unangenehm, ja, aber was soll die Polizei denn da tun?
Also, ich stimme Ihnen ja voll und ganz
das
zu.
Das ist Unsinn.
Auch diese Menschen gehören zu unserer Gesellschaft. Und die werden gar nicht selten selbst Opfer einer Straftat.
Das kommt noch hinzu, wenn wir uns den Bereich der Hasskriminalität zum Beispiel angucken und darauf gucken, wie oft obdachlose Menschen auch in Hamburg ja leider Opfer einer Straftat werden. Aus
sehr gefährdete diesen, Gruppe. Ja.
Ganz genau, also das kommt ja noch dazu. Und die Polizeipräsenz erhöht. Sie sagen, das Sicherheitsgefühl ist gestiegen, hat der Herr ja gerade gesagt. Ich denke, das ist eine, so ist eine Großstadt. Vielleicht kann man das dann so zusammenfassen.
Aber Herr Arndt, ich noch ganz kurz, wir haben die Nachrichten im Blick, die um halb kommen, aber noch ganz kurz, Herr Falk, die Idee von Herrn Arndt zu sagen, genauer hinzuschauen, was ist genau an und
kann
wo?
Kann ich nur unterstützen. Ja. Genau richtig. Das ist der richtige Ansatz. Lassen Sie uns differenziert hinschauen. In Hamburg sind die Ladendiebstähle wie bundesweit massiv nach oben gegangen. Wir haben festgestellt, dass die nichtdeutschen Tatverdächtigen daran überproportional vertreten sind. Wir könnten uns jetzt andere Delikte anschauen, gerade im Wirtschaftsbereich oder so, wo nichtdeutsche Tatverdächtige sicherlich deutlich unterrepräsentiert sind. Aber das ist genau der Ansatz. Und wir stellen fest, räumlich, insbesondere im Innenstadtbereich, um den Hauptbahnhof St. Georg, St. Pauli.
Herr Arndt, zufrieden mit der Antwort fürs Erste?
Ja, ich finde es gut, dass der Ansatz von dem Kollegen aufgegriffen worden ist. Ich glaube, das ist der Ausgangspunkt, dass man dann genau weiß, wo müssen wir besonders jetzt aufpassen oder was tun und fragen, warum das so ist.
Genau. Ja, aber es ist ganz interessant, wenn man genauer hinguckt auf das ganze Bild, dann stellen sich eben solche, auch andere Menschen haben Gefährdungen, von denen man erstmal gar nicht ausgeht. Also das war jetzt ein ganz interessanter Hinweis von Ihnen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Arndt. Einen schönen Abend noch.
Ja, gerne. Für
und Sie an auch. Sie noch der Aufruf, wir haben noch eine halbe Stunde, 08000 441777. Sagen Sie uns Ihre Ideen, Ihre vielleicht auch Sorgen, Ihre Geschichten zur Kriminalität, zu den Zahlen, die gestern veröffentlicht wurden, zur Diskussion. Und dann hören wir uns gleich nach den Nachrichten wieder mit dem zweiten Teil der Redezeit hier bei NDR Info.
NDR Info. Die Nachrichten.
Um 19.30 Uhr mit Emilie Seidel. Das Europäische Parlament hat die Asylreform beschlossen. Die Bundesregierung begrüßt den Kompromiss. Aus Berlin, Gabor Hallas.
Ein großer und wichtiger Erfolg, eine tiefe Spaltung Europas überwunden. Mit diesen Worten reagiert die Bundesinnenministerin auf die beschlossene EU-Asylreform. Nancy Faeser sagte, für Europa habe viel auf dem Spiel gestanden. Offene Grenzen im Inneren könne es nur geben, wenn die Außengrenzen stark geschützt seien. Menschen würden jetzt weiter vor Terror, Folter und Mord geschützt, aber diese Verantwortung werde auf mehr Schultern verteilt. Das EU-Parlament hatte am späten Nachmittag die Asylreform beschlossen. Die Staaten verpflichten sich zu Asylverfahren an den Außengrenzen, die in 12 Wochen abgeschlossen sein sollen.
Bundesfamilienministerin Paus hat es im Bundestag als unzumutbar bezeichnet, wenn Abtreibungsgegner Schwangere vor Beratungsstellen einschüchtern. Ein Gesetz soll künftig solche Proteste im Umkreis von 100 Metern um die Einrichtungen verbieten. Aus Berlin, Oliver Neuroth.
Wer sich nicht daran hält, soll ein Bußgeld in Höhe von bis zu 5.000 Euro zahlen müssen. Auch die Union ist für einen besseren Schutz von schwangeren Frauen. Doch den werde es mit diesem Gesetzentwurf nicht geben, sagt CDU-Vizechefin Breher. Nach ihren Worten sorgen Landesgesetze schon heute dafür, dass Schwangeren der Zugang zu einer Beratung nicht versperrt werden kann. Der Bundestag hat in erster Lesung über das Gesetz beraten. Es folgt noch die zweite Lesung und die Abstimmung. Dann muss es noch durch den Bundesrat. Bis es in Kraft treten kann, wird es also noch einige Monate dauern.
Bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen sind nach Angaben der Hamas Angehörige des Auslandschefs der Terrororganisation Haniyeh ums Leben gekommen. Es soll sich um 3 Söhne und 3 Enkel handeln. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Der Angriff ereignete sich offenbar im Norden des Gazastreifens am Rand von Gaza-Stadt. Dabei soll eine Drohne ein Fahrzeug angegriffen haben. Die Familienangehörigen des Hamas-Chefs sollen auf dem Weg zu einer Feier des muslimischen Zuckerfestes zum Ende des Fastenmonats Ramadan gewesen sein. Von israelischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung. Ein Armeesprecher sagte, man prüfe den Bericht. Haniyeh lebt mit einem Teil seiner Familie seit Jahren in Katar und war in den letzten Monaten an Gesprächen um eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln beteiligt.
In der Europäischen Union sind im vergangenen Jahr mehr als 1 Million Hektar Land durch Waldbrände zerstört worden. Die EU-Kommission zählt 2023 in dieser Hinsicht zu den schlimmsten der vergangenen Jahre. Die meisten Waldbrände hat es in den Sommermonaten im Mittelmeerraum gegeben. In Griechenland kam es zum größten einzelnen Feuer in Europa seit den 80er Jahren. Die EU-Kommission warnt vor noch häufigeren Waldbränden in der Zukunft. Der Klimawandel begünstige ihr Entstehen. Die Waldbrände wiederum verursachen erhebliche Umweltschäden durch Emissionen. Und das Wetter in Norddeutschland: morgen dichte Wolken, zeitweise etwas Regen, im Osten länger trocken, Höchstwerte 12 bis 16 Grad. Am Freitag wechselhaftes Schauerwetter, zum Teil auch trocken, 11 bis 19 Grad. Das waren die Nachrichten.
NDR Info. Redezeit.
Am Mikrofon ist auch in dieser halben Stunde Susanne Stichler. Das ist Ihre Redezeit. 08000441777 ist unsere Nummer. Ja, was glauben Sie, warum die Zahlen gestiegen sind? Die Kriminalitätsstatistik ist unser Thema heute Abend. Was müsste getan werden, damit weniger Straftaten verübt werden? Hilft mehr Polizeipräsenz zum Beispiel, mehr Bildung oder härtere, konsequentere Bestrafung? Oder fehlen Projekte zur Prävention? Lassen Sie uns darüber reden. Noch knapp eine halbe Stunde, und bei mir im Studio ist Professorin Bärbel Bongartz, Kriminologin, und Falk Schnabel, Polizeipräsident hier in Hamburg. Und vor den Nachrichten, da sind wir ein bisschen stehen geblieben bei dem Fokus nochmal auf den Kindern und den Jugendlichen. Da sind die Zahlen doch sehr deutlich gestiegen. Das hat auch eine Debatte ausgelöst. Vielleicht nochmal zu den Gründen. Wir hatten einmal kurz Corona so ein bisschen, nicht als Ausrede, aber als Erklärung. Aber es ist ja, ich glaube, zu Corona, wir können uns alle erinnern, haben ja viele gesagt, jetzt sind viele Kinder im Prinzip auf sich gestellt oder in Familien, wo Gewalt ausgeübt wird. Sie sind raus aus der Schule, aus ihren normalen sozialen Umfeldern. Also ist das ein Gedanke, den man schon da reinrechnen muss?
Ich glaube, es ist ein Erklärungsansatz. Wir können das natürlich empirisch schwer nachweisen, was letztendlich ausschlaggebend war. Ich glaube, es ist auch die Wahrnehmung, das ist jetzt erstmal meine subjektive, dass ich junge Menschen viel häufiger, nicht nur im Sommer, in der Öffentlichkeit treffen. Das mag auch ein Effekt von Corona sein. Die Clubs waren geschlossen, die Kneipen waren geschlossen, man hat gesehen, ich kann mich auch draußen mit meinen Freunden treffen. Und das suchen ja oftmals junge Menschen, die Gesellschaft. Und noch einmal, viele Taten der Jugendkriminalität spielen sich in diesen Gruppen erstmal ab. Mhm. Sodass jetzt vielleicht das Sicherheitsgefühl dadurch auch beeinträchtigt wird, ich sehe überall junge Gruppen. Und da wir insbesondere auch junge Menschen, junge Männer als Zugewanderte haben, die noch viel weniger Möglichkeiten haben, ins Restaurant zu gehen, in Kneipen oder in Clubs, wo sie vielleicht auch gar nicht reinkommen, die treffen sich in der Öffentlichkeit. Und das mag bei dem einen oder anderen Ängste auslösen.
Mhm. Frau Bongartz, Sie haben da auch noch...
Mir war es nochmal ganz wichtig, was Herr Schnabel angesprochen hat, dass wir bei einem von 6%, zwischen 5 und 7% der jugendlichen Straftäter wird zum Intensivtäter. Und alles andere, Sie hatten es gerade schon gesagt, das sind Bagatelldelikte, sogenannte jugendtypische Verfehlungen. Das ist nicht schön, das ist richtig, das vergeht, aber das kann man sehr genau nachzeichnen in der Kriminalität, im Lebenslauf. Auch diese Kurven verändern sich nicht. Und 6% der Täter, die werden dann in der Tat zum Problem, werden zu sogenannten Intensivstraftätern. Und da, wenn Sie fragen, was macht man denn jetzt, gibt es in Hamburg tolle Konzepte. Handeln gegen Jugendgewalt ist eines davon. Man hat da politisch rasch reagiert, als diese Zahlen entstanden sind. Mhm. 2004, glaube ich, ungefähr.
Teilweise schon früher, ja.
Ja, genau. Und das sind natürlich sozialpädagogische, sozialarbeiterische Konzepte, die man stärken muss. Und ich denke, dass Hamburg da ein gutes Beispiel ist, wie es in Hamburg funktioniert. Was auch daran liegt, dass interprofessionell kooperiert wird, dass die Polizei mit der sozialen Arbeit, mit der Jugendhilfe sich zusammen an den Tisch setzt und sich um diese, wie gesagt, ja sehr, sehr kleine Gruppe, aber dennoch vorhandene und ja durchaus mit heftigen Straftaten sind die unterwegs, sich um die kümmert. Mhm.
Aber kümmern ist, glaube ich, das Stichwort.
Kümmern ist genau richtig.
Das soziale Netz aufzumachen.
Ich hätte es nicht schöner sagen können. Tatsächlich, Hamburg hat seit vielen Jahren ein aus 10 Säulen bestehendes Konzept Handeln gegen Jugendgewalt. Das funktioniert. Es basiert auf Prävention und Repression. Auf der einen Seite müssen wir natürlich auch konsequent strafrechtlich vorgehen gegen Intensivtäter. Auf der anderen Seite, gerade im Bereich Prävention, haben wir seitens der Polizei, aber auch gemeinsam mit den anderen Behörden ein wirklich tolles Netz an Angeboten. Wenn ich an unsere Präventionsbeamten denke, die in den Klassen 5 bis 8 unterrichten, wenn sie so wollen, Polizeiarbeit darstellen, präventiv tätig werden, auch davor warnen und sensibilisieren, wie schnell man womöglich eine Straftat begehen kann, wenn man gar nicht auf dem Schirm hat, dass das strafbar ist. Wir haben unsere bürgernahen Beamten, die nicht nur in ihrem Viertel, sondern auch in den Schulen in den Vierteln aktiv sind, wo jede Schule ihren Beamten hat, wo sich die Kinder auch von Anfang an mit ihm identifizieren können. Und
wo alle die Regeln lernen, was hier für Regeln gelten, woran man sich zu halten hat und dass die Polizei ist, die auch helfen kann.
Ja, genau.
Also es müssen ja, glaube ich, auch Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, ja auch erstmal lernen, auch mal in dieses System reinfinden, sich darauf einlassen. Die haben ja ganz andere auch Gewalterfahrungen in ihren Herkunftsländern gemacht.
Das ist richtig. Wir sind da auch dabei zu sensibilisieren und auch aktiv auf Menschen, die eben nicht in unserem Rechtssystem groß geworden sind, zuzugehen und ihnen erstmal auch eine gewisse Befangenheit gegenüber der Polizei zu nehmen, wo sie in ihren Heimatländern andere Erfahrungen gemacht haben.
Christian Görz ist bei uns in der Leitung, ruft an aus Norderstedt. Guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend. Ich grüße Sie in dieser Runde.
Was ist Ihre Meinung? Was ist, möchten Sie gerne dazu beitragen zu unserer Diskussion?
Ich habe jetzt diese Diskussion, bevor ich mich bei Ihnen telefonisch gemeldet hatte, noch etwas weiterverfolgt. Und meine Ansätze sind die gleichen geblieben, aber den Grundkurs, den ich vermitteln möchte, bleibt. Sie sprachen gerade von Sensibilität, den jungen Menschen klarzumachen, was Kriminalität oder Straftaten sind, näher zu bringen. Mhm. Ich denke, und das ist meine Überzeugung übrigens, ich habe 3 Hauseinbrüche hinter mir in kürzester Zeit und bin
sehr
der Überzeugung, nicht deswegen, sondern die Konsequenz fehlt mir an dieser Stelle. Bei aller Liebe der Möglichkeiten, die geschaffen werden, junge Leute zu sensibilisieren, bei allen sozialen Projekten, die laufen, fehlt mir letztendlich die Konsequenz, wenn dann doch Straftaten begehen werden. Und das sehe ich als ein ganz großes Problem. Mhm. Ich bin viel in den Vereinigten Staaten gewesen und kann Ihnen sagen, wenn dort jemand eine Straftat begeht, ist er sich absolut im Klaren, was auf ihn zukommt. Und wenn er erwischt wird, wenn er dann vor Gericht steht, dann trifft ihn auch die Härte des Gesetzes. Und das findet in Deutschland nicht mehr statt. Wir diskutieren über warum, weswegen. Und aus meiner Sicht ist es nicht mehr da, dass den vermeintlichen kommenden Straftätern noch klar gemacht wird, du hast eine Konsequenz zu erwarten. Und selbst wenn es dann in die Betroffenheit kommt, also wenn dann ein Mensch oder ein Jugendlicher Straftäter wird, wird er nicht mit der Konsequenz konfrontiert. Und das sehe ich als einen ganz großen Schwachpunkt an.
Darf ich noch eine Geschichte nachfragen? Sie haben gesagt, Sie sind 3-mal Opfer von Wohnungseinbruch geworden.
Ja.
Ist da was aufgeklärt worden oder sind Sie...
Nein.
Gar nichts? Also es gab keine Aufklärung dieser Taten?
Nein. Leider nein.
Okay, das heißt, das ist Ihr subjektives Erlebnis, das natürlich wirklich hart ist, wenn man sich das so vorstellt, weil so Wohnungseinbrüche, das geht.
Na, es ist objektiv im Sinne, dass es vonstatten fand.
Ja.
Es ist objektiv, dass mir Schaden entstanden ist.
Absolut.
Dass es viel Geld gekostet. Subjektiv ist das so eine ganz andere Ebene.
Okay, ich gebe das mal weiter an Herrn Falk.
Also zum einen kann ich Herrn Görz natürlich zustimmen. Die Menschen, die bei Ihnen eingebrochen haben, Herr Görz, denen müssen wir nicht sagen, Wohnungseinbruch ist aber verboten und eine Straftat, das darfst du nicht tun. Wir wissen jetzt nicht, wer es war, aber dürfen Sie sich darauf verlassen, der Staatsanwalt in mir kann das einordnen, das sind nicht die Fälle, wo wir präventiv bei Jugendlichen rangehen, sondern da haben wir es mit handfester Kriminalität, womöglich auch bandenmäßig begangen, zu tun. Was Herr Görz angesprochen hat, ist das, was oftmals beklagt wird, ist denn die Reaktion des Rechtsstaates ausreichend? Das ist natürlich auch erstmal ein subjektives Empfinden und da hilft die polizeiliche Kriminalstatistik erstmal für sich nicht weiter. Da sollte man sich auch die Justizstatistiken anschauen. Und tatsächlich ist es ja so, dass viele Verfahren später, wo wir als Polizei sagen, naja, ich denke, wir haben die Tat aufgeklärt, so etwas muss ich erstmal vor Gericht dann auch beweisen lassen, damit es auch zu einer Verurteilung führt. Also wenn man sich später anschaut, wie viele Strafverfahren, was nicht gleichzusetzen ist mit Straftat, also in einem Verfahren können mehrere Taten drin sein, zur Anklage führen, dann ist das natürlich ein geringer Prozentsatz. Das ist aber jetzt nicht ein Versagen von Justiz und Polizei, sondern so funktioniert unser Rechtsstaat.
Aber Herr Görz mahnt ja an, dass es dann eben keine Konsequenz gibt. Das ist ja, glaube ich, das, was er
und da
hier
kann ich ihm auch zustimmen, dann bin ich auch sofort ruhig. wichtig ist, dass wir möglichst schnell aufklären und dass dann auch eine strafrechtliche Reaktion folgt. Und da ist es natürlich auch so, nicht nur Polizei ist überarbeitet, sondern auch Justiz ist überlastet. Die Verfahren dauern oftmals lange und ein langes Verfahren verfehlt natürlich oftmals auch seine Einwirkung auf den Täter.
Frau Bongartz.
Also vielleicht auch noch mal als Reaktion, ein Einbruch, das ist ganz ohne Frage ein ganz schreckliches Erlebnis. Ich glaube, das können Sie jetzt besser beantworten. Da ist das mit der Aufklärung natürlich auch so eine Sache. Sie haben es angesprochen, es ist häufig Banden. Es sind Banden, die dann einfach ganz schnell wieder verschwinden. Mhm. Also das vielleicht nochmal dazu, dass dem Straftäter nichts passiert. Da frage ich mich immer, woher kommt das eigentlich? Das wäre ja schrecklich, wenn Menschen, die eine Straftat begangen haben, die bewiesen wurde und es hat ein gerichtliches Verfahren gegeben, da sagt ja kein Richter, ja, war aber nicht so schlimm, kann es trotzdem gehen. So etwas passiert nicht, sondern es gibt einen Strafrahmen und der wird ja auch regelmäßig ausgeschöpft, angewandt. Das passiert ja durchaus. Vielleicht wäre ein weiterer interessanter Blick tatsächlich mal in Justizzahlen zu gucken oder das transparenter zu machen, wie eigentlich wirklich die Folgen einer Straftat sind. Und zum Zweiten, wenn Sie sagen, es muss schnell gehen, Sie haben es angesprochen, und das ist natürlich in erster Linie bei Kindern geht es nicht, aber bei Jugendlichen, bei Strafmündigen ab 14 Jahren der Fall. Aber auch da gibt es durchaus Möglichkeiten, wie zum Beispiel diese Häuser des Jugendrechts, in denen alle unter einem Dach sitzen, weil man eben sagt, die Strafe muss auf dem Fuße folgen. Das sind Konzepte, die es durchaus gibt und sowas wird bedacht. Ich befürchte nur auch, dass das mit einem Wohnungseinbruch eine andere Dimension ist.
Ja, in der Tat.
Aber Herr Görz, was sagen Sie?
Das mit meinen Wohnungseinbrüchen ist für mich jetzt symbolisch gewesen. Ich bleibe dabei, für mich als Betroffener der Wohnungseinbrüche, Ich bin nicht überzeugt, dass die Maßnahmen der Justiz, ob Geschwindigkeit jetzt da ein Maßstab ist, wo man sagt, es dauert zu lange oder so, das finde ich recht beschämend, sondern ich bin der Überzeugung, dass Jugendlichen oder jungen Heranwachsenden, die sich in diesem Milieu vielleicht heimisch finden werden, um mich mal so auszudrücken, oder ihr Erfolgskonzept, ihr Geschäftsmodell da sehen, denen muss klar sein, dass das kein Weg ist. Und wenn der Weg in einer Sackgasse endet, das heißt dann vor der Justiz, dann muss es auch unmittelbar die Härte spüren.
Mhm. Okay, das nehmen wir mit. Ganz herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben und alles Gute Ihnen. Aber da sind wir, glaube ich, auch wieder an dem Punkt, wo wir ja schon in der Debatte immer wieder hinkommen, dieses Gefühlte. Also das ist natürlich ein Ungerechtigkeitsgefühl, wenn ich dann merke, dass viele Straftaten oder wir haben jetzt diese Anzeigen und dann gibt es doch nicht so viele Urteile. Dann hat man ja das Gefühl, also irgendwie passiert dann doch zu wenig. Wie gehen Sie damit um, Herr Volk?
Ich will mich nicht ganz davon losmachen, dass auch wir von der Polizei manchmal denken, Mensch, jetzt haben wir den schon wieder erwischt. bei einer Körperverletzung, beim Ladendiebstahl oder so. Dann hatten wir doch neulich erst erwischt. Wieso läuft er noch frei rum? Das ist tatsächlich so. Ich mag jetzt nicht irgendwie in Justizschelte verfallen. Ich war viele Jahre Staatsanwalt. Ich weiß also, dass es auch nicht daran liegt, dass wir unwillige Staatsanwälte oder zu milde Richter haben. Es ist einfach ein unglaublicher Arbeitsanfall in der Justiz, wo junge Staatsanwälte, das sind die Zahlen, die ich jetzt aus NRW jetzt zum Beispiel dabei habe, im Jahr 800, 900 Verfahren leisten müssen. Amtsanwälte, die für die Massenkriminalität, Diebstähle bis 2000 Euro zum Beispiel, zuständig sind, die haben 1500 bis 1800 Verfahren. Das heißt, das ist eine Menge, die zu bewältigen ist. Wenn man davon jetzt die Hälfte anklagen würde, wären die Gerichte auf Jahre hinweg lahmgelegt. Ich glaube, wir sollten uns tatsächlich überlegen, wie wir Justiz entlasten können, wie wir aber auch zu einem Sanktionssystem oder zu einem System kommen, wo Sanktion schneller auf dem Fuße folgen kann.
Ist die Sanktion in diesem Alter, wir sprechen über die Jugendlichen, wir hatten gestern einen Kollegen aus dem ARD-Hauptstadtstudio, der hat es so formuliert, dass früher, wenn irgendwas schiefgelaufen ist und Straftaten bei Kindern aufgefallen sind, jemand erwischt wurde, dann kam auch mal der Polizist nach Hause und im Beisein der Eltern und gab es einen Einlauf und quasi eine letzte Verwarnung, wenn es so weitergeht, dann wird es ganz schwierig. Heute würden da vielleicht etwas schwierig formulierte Briefe verschickt, die keiner liest oder gleich gar nicht versteht. Bringt das was, tatsächlich diesen Abschreckungsmoment, also härter zu werden, zu sagen, jetzt und nicht weiter?
Naja, was das ja so ein bisschen meint, ist das, was wir unter Generalprävention verstehen. Und da kann man, also es weiß ja jeder, dass man keine Bank ausrauben darf. Das ist ja allgemein bekannt. Das passiert aber trotzdem. Da müsste man ja dieses ganze System in Frage stellen. Was es für Kinder und Jugendliche gibt, sind diese, ich hoffe, dass es das noch gibt, ich weiß es nicht, normenverdeutlichende Gespräche.
Ja, die gibt es auf
genau,
jeden Fall
das
noch.
Gibt es ja durchaus noch.
Das
ja.
Muss man vielleicht nochmal, normenverdeutlichende das Gespräche sind?
Ja, ein wunderschöner beamtendeutscher Begriff. Ja. Das ist mal eine klare Ansprache, die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten durchaus auch gut beherrschen.
Das heißt aber, dass man zu dem Jugendlichen hingeht
und ihm auch mal klar macht,
und ihm klar so macht, was los ist.
Wir hoffen natürlich, dass sie erreicht werden. Und ansonsten, ja, Sie haben es angesprochen, wir haben unser Obachtverfahren, wir haben unsere Jugendbeauftragten, also präventiv sind wir wirklich gut unterwegs.
Aber wir machen einen Punkt hin bei der Geschichte, dass wenn auch Gerichte und überlastet sind, dass das natürlich auch ein Ungerechtigkeitsgefühl befeuert, wenn man eben das Gefühl hat, da geht es so langsam oder wie Sie gesagt haben, jetzt haben wir den zum dritten Mal aufgegriffen, warum ist er immer noch da auf freiem Fuß? Ich möchte gerne Gabriele Krohn aus Göttingen zu uns in die Sendung holen. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was denken Sie? Was sind Ihre Anregungen, Meinungen?
Ja, das passt jetzt gerade schön als Anschluss. Den hat man jetzt schon das dritte Mal aufgegriffen und es passiert nichts. Ich richte das mal auf eine andere Geschichte, nämlich das Thema Kinderarmut. Ich war gerade wieder so beschämt, kann ich sagen, als ich darüber einen ausführlichen Artikel bei uns in der Tageszeitung noch mal wieder gelesen habe. Und dann eben auch von einer Mutter, die selber darunter gelitten hat, als sie Kind war, weil sie eben nicht mit auf Klassenreise konnte und die Schulmaterialien nicht so waren, wie sie sein sollten. Das muss ich nicht ausführen, das ist ja wahrscheinlich auch bekannt. Und die jetzt eben aus diesen prekären Verhältnissen herausgekommen ist, aber selber erlebt mit ihren Kindern in der Schule, dass es immer noch in der Schule genauso abläuft. Und man kann sagen, das tradiert sich seit Jahrzehnten. Und ich finde das so ein Armutszeugnis von unserem reichen Land. Und man weiß, also auch in Deutschland steht ja auch ganz schlecht da, dass immer noch dieser Zusammenhang ist zwischen dieser Armut und Bildung. Und das führt wieder dazu, dass keine Teilhabe möglich ist. Und vor allen Dingen, also ich selber bin Kinder- und Jugendtherapeutin in meinem früheren Beruf gewesen, dass das immer wieder zur Demütigung dieser Kinder und der Familien führt. Und daraus kann sich natürlich dann auch ein entsprechendes Verhalten entwickeln, dass das dann auch in Kriminalität reinmündet. Das ist natürlich nicht alles und ich will auch dadurch nicht sagen, dass ich nicht meine, es gehört trotzdem natürlich bestraft. Ich will jetzt nicht auf dieser Schiene laufen, die armen Kinder und Jugendlichen. Aber man muss da hingucken und ich denke, es ist einfach ganz Also ich selber habe schon in meinem Studium, habe ich schon darüber gearbeitet, was das alles bedeutet, wenn solche Ausgrenzung immer stattfindet. Und das hat sich bis dahin, ich bin jetzt mittlerweile 73 Jahre alt, hat sich das nicht geändert. Mhm. Und das finde ich wirklich sehr beschämend für unser reiches Land. So, das ist das zu den Kindern. Und ich will noch mal sagen, also jetzt für mich als Frau, auch als ältere Frau, wenn ich in der Stadt hier bin, dann begegne, also wir haben hier ja auch sehr viele ausländische Mitbürger und ich bin auch sehr dafür, dass sie hierher kommen und dass sie sich hier frei bewegen können. Aber es ist mir halt auch vieles fremd. Und ich denke, dieses Fremde, das macht auch teilweise ein unwohles Gefühl. Und da ist auch, denke ich, ein Ansatz, wir haben so wenig Berührungspunkte. Und wenn hier so Gruppen von Männern, also die ausländischen Mitbürger, sind eben sehr viel häufiger in größeren Gruppen unterwegs, als wir Deutschen das sind. Mhm. Und das fällt mir so auf, wenn dann so ganz viele Männer in Breitseite praktisch, also auf der Fußgängerzone hier mir entgegenkommen, dann denke ich, also fühle ich mich einfach in dem Moment nicht wohl, obwohl ich überhaupt nicht denke, dass die mir was tun würden oder so. Aber es ist einfach diese Massierung und auch teilweise die Lautstärke, also so, wo man teilweise sein eigenes Wort nicht versteht, die haben andere Lebensgewohnheiten und das macht auch was mit einem.
Frau Krohn, ja, ich würde die zwei Aspekte mal gerne noch mit hier in die letzten 7 Minuten dieser Sendung nehmen. Also fangen wir vielleicht noch mal vorne an mit Armut und prekären Lebensverhältnissen. Es ist ja auch gestern auch auf der Pressekonferenz gesagt worden, das ist ein wichtiger Faktor, wo man hingucken muss. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist dringend notwendig, weil so die Geschichte ja immer wieder auch vererbt und tradiert und weitergegeben wird.
Also ja, das ist ohne Frage so, dass das so ist. Aber auch da mahne ich dann natürlich zum differenzierten Hingucken. Da muss man in die Jugendhilfe zum Beispiel mal gucken, wie viel da passiert. Da wird durchaus investiert, Geld investiert.
Aber auch da ist ja das Gefühl, dass es noch mehr sein könnte, dass noch mehr Kinder Hilfe bräuchten, Sozialarbeit,
Projekte. Ja, vielleicht ist es gar nicht unbedingt ein noch mehr, sondern ein fokussierter oder sortierteres Helfen, was nötig wäre. Das ist aber eine Vermutung, die ich nur anstellen kann, ohne dass ich da jetzt irgendwie belastbare Statistiken hätte, mit denen ich das sagen kann. Ich weiß, dass es sehr viel gibt, dass sehr viel gemacht wird, aber wenn das Empfinden ist, es genügt nicht, dann lohnt sich ganz sicher mal, das Ganze vielleicht ein bisschen zu sortieren und zu gucken, machen wir denn bedarfsgerecht und fokussiert das Richtige? Es kann nichts bringen, einfach nur immer mehr vom selben zu machen, wenn der Effekt gleich null ist. Dann ist ja irgendwas nicht ganz richtig.
Ein Rat von Ihnen, genauer auch hinzugucken bei den Maßnahmen, die also getroffen werden, um auch Kindern aus diesen Situationen zu helfen.
Genau, weil es gibt diese
und auch Kriminalität Maßnahmen. Ja da zu verhindern.
Absolut, das gehört natürlich zur Präventionsarbeit auch dazu, dass Bildungsteilhabe garantiert wird zum Beispiel.
Und nochmal, Frau Krohn hat es angesprochen, wir hatten es auch zu Beginn der Sendung ja schon, dieses Fremdsein, dieses sich unwohl fühlen, das ist nicht die eigene Kulturkreis und dann, sie hat so gesagt, dann schreckt man so ein bisschen zurück.
Ja, ich glaube, Frau Krohn hat ein Gefühl ausgedrückt, was viele Menschen haben. Man hat den Eindruck, dass sich Gruppen junger Männer plötzlich im öffentlichen Raum gebärden, wie man es vielleicht von früher nicht gewohnt ist. Die nehmen sich Raum, es entwickelt sich eine Gruppendynamik auch. In der Gruppe ist man natürlich stark und laut und alles Mögliche. Und das hat auch nicht zwingend was damit zu tun, ob das jetzt Geflüchtete, Zugewanderte oder ich weiß auch, als ich jung war, auch deutsche Jugendliche können so ein bisschen nervig im öffentlichen Raum sein. Dieses Gefühl ist natürlich schwer durch die Polizei in Recht zu sortieren. Das ist keine Straftat. Ich glaube, wir von der Polizei können nur dazu beitragen, indem wir präsent sind und dann auch niedrigschwellig einschreiten. Und das tun wir zum Beispiel hier am Jungfernstieg. Nicht erst dann, wenn eine Straftat passiert ist, sondern dass wir auch aktiv auf diese jungen Menschen zugehen. Das muss nicht immer Polizei sein, das können auch andere sein. Wichtig ist nur, dass wir die erreichen und schon deutlich sagen, Achtung,
aber jetzt mal in dieser Situation, wenn Sie am Jungfernstieg sind und dann sind ein paar, egal jetzt ob migrantischer Hintergrund oder einfach deutsche Jugendliche, ist ja egal wer es ist, die sind laut, die sind da, die verhalten sich, wie sie als junge Menschen oder Männer sich da verhalten. Wenn die jetzt nur eine Ansprache bekommen, kontrolliert zu werden, oder müsste da nicht mehr auch passieren, klar zu machen, dass es einfach ein schwieriges Verhalten ist?
Also was nicht geht, ist, dass man sagt, du gehörst hier nicht hin, weil du laut bist, du passt jetzt hier nicht rein und du musst dich hier entfernen. Ich glaube, wenn wir so eine Situation haben, werden sich diese jungen Menschen vielleicht erstmal angesichts der Polizei gar nicht so benehmen. Oder auch da, wo es gerade nach Einbruch der Dunkelheit dunkel ist. Und wir machen Licht an, was ja auch am Jungfernstieg geschieht. Und Präsenz zeigen, hat man ein ganz anderes Gefühl. So, das nächste ist, wenn wir auf Ansprachen, wenn die jetzt zum Beispiel da rumpöbeln, wird kein Beamter in Hamburg daran vorbeigehen, der wird die ansprechen. Und dann werden wir sehen, reagieren die da drauf, benehmen sie sich, auch wenn es keine Straftat oder Ordnungswidrigkeit ist, fahren sie also zurück. Oder aber, dann müssen wir tatsächlich eine Personenkontrolle mal machen, dann wird die Identität überprüft. Jedenfalls wollen wir ein Signal setzen, dass wir da sind und dass wir auch für ein gutes Sicherheitsgefühl sorgen würden, bei allen.
Also Polizeipräsenz ist eine Maßnahme, die hilft, um auch für Sicherheit im öffentlichen Raum zu sorgen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir hier schon mal auch machen können.
Gleichzeitig, das ist natürlich so, dass das unter Umständen wirkt. Und gleichzeitig, Sie haben es ja auch angesprochen, muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht sozusagen überreagiert. Das will Polizei natürlich auch nicht. Und überreagiert. Das darf natürlich auch nicht passieren, weil ich glaube, im Umkehrschluss verursacht das nicht unbedingt ein besseres Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, wenn die Polizei massiv einschreitet. Das kippt ja dann auch ganz, ganz schnell, dass man dann ganz andere Diskussionen hat. Da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig...
Dass bestimmte Gruppen auch immer wieder kontrolliert werden zum Beispiel.
Genau, genau. Da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig, sehr feinfühlig sein, wie man dann damit umgeht. Genau, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen.
Anderthalb Minuten zu den Nachrichten. Ganz kurz vielleicht nochmal als Quintessenz aus dieser Diskussion. Was müssen wir unbedingt angehen?
Also, ich glaube, so richtig aus den PKS-Zahlen zwingende Schlussfolgerungen, die sich vom letzten Jahr unterscheiden, haben wir nicht. Prävention ist wichtig. Wir müssen die jungen Menschen im Blick behalten, dass es da nicht losgeht. Und wir brauchen auch tatsächlich eine konsequente Strafverfolgung, aus meiner Sicht.
Professorin Bongertz.
Genau hingucken, was ist, und über die richtigen Dinge reden. Und das, was das einfach benennen, was ist und das, was nicht ist, mit Bedacht angucken.
Also unsere Hörer, Hörerinnen haben heute einiges benannt. Wir haben genauer hingeguckt, hinter die Zahlen geguckt. Ich danke ganz herzlich für diese Diskussion. Danke für alle E-Mails und Anrufe. Das war die NDR-Info-Redezeit mit Falk Schnabel, Polizeipräsident in Hamburg, und Professorin Bärbel Bongertz, Kriminologin von der Internationalen Hochschule hier in Hamburg. Und mein Name ist Susanne Stichler. Wir sagen jetzt Tschüss. Morgen gibt es wieder eine Redezeit und heute Abend noch Fußball. Ihnen allen einen guten Abend, wo immer Sie uns zuhören oder zuschauen. Bis bald.
NDR Info präsentiert